Also, was machen wir heute? Heute machen wir einen Finanzfluss-Community-Talk. Ich hatte ja eine Story dazu gepostet, ob ihr darauf Bock habt und habt sehr positive Resonanz darauf bekommen. Und deswegen machen wir das mal heute. Ich habe mir jetzt noch keine Regeln überlegt oder so. Ich würde mal sagen, dass wir es versuchen, immer ein bisschen kurz zu halten. Also nicht, dass jetzt eine halbe Stunde, also dass wir uns eine halbe Stunde austauschen, das ist natürlich interessant. Ich möchte nicht über einzelne Aktien reden, Einzelaktien reden. Ihr wisst, das ist nicht mein Thema. Da bin ich kein Profi drin und möchte auch nicht so sehr drauf eingehen. Und bitte auch keine einzelnen WKNs mit einer spezifischen WKN-Nummer oder so. Ich habe meinen Rechner jetzt nicht da und kann mir das Ganze nicht angucken. Genau, von daher, also wenn ihr möchtet, wenn ihr hier reinkommt, in den Chat bekommt ihr kriegt ihr das hier angezeigt. Anfrage senden, um ja, hier im Gespräch teilzunehmen. Dann werdet ihr hier unten eingeblendet auf der Hälfte des Screens und dann können wir ja, dann können wir uns ein bisschen austauschen. Und genau, dann gucke ich mal. Bisher, wie gesagt, habe ich eine Anfrage bekommen.
Also, Nitik Narang. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wird er mir gleich sagen können. Er ist Traveler. Mal sehen, was der Traveler uns erzählt. Hi.
Hallo, hörst du mich?
Ja, sehr gut. Perfekt.
Ich wollte ihn einfach nur bedanken.
Ja, danke dir.
Also keine Frage stellen, sondern einfach mal bedanken, dass ich durch deine Videos einfach mal so weitergekommen bin und vieles jetzt geschafft habe, auch mit Investitionen und Trading und so weiter. Einfach mal
Ah, coole
danke.
Sache. Ja, sehr cool, sehr cool. Ich habe gesehen auf deinem Profil, du bist Traveler. Das heißt, du bist viel unterwegs. Ja, bist du digitaler Nomade?
Ich
Okay.
habe dich jetzt schon 15 Länder schon gesehen. Genau.
Ah, okay, nice Sache. Und du hast dir Finanzlos-Videos angeschaut und angefangen zu investieren.
Genau.
Okay, coole Sache.
Und
Worein? Wie hast du angefangen, oder?
also ich bin jetzt erstmal 19 Jahre alt. Ja.
Okay. Sehr
Und
früh. Ein früher Zeitpunkt zum Anfangen. Perfekt.
arbeite schon seit fast 3 Jahren als also Minijob, Nebenjob sozusagen,
Okay.
als Entwickler.
Okay, cool.
Und nebenbei mache ich Abitur.
Okay.
Und
Hast du Coden
genau.
gelernt vor dem Abitur schon?
Ja, das ist halt, ja, man lebt nur einmal, also muss man daraus was Gutes machen.
Okay. Coole Sache. Und was für Sprachen? Also was für Sprachen hast du, programmierst du?
Also JavaScript, ich bin noch, also auf dieses Basic-Sachen hatte ich so Interesse, dann habe Praktikas gemacht und dann waren halt begeistert und deswegen konnte ich dann auch halt dann arbeiten.
Okay, und
Und
trotz Minijob kannst du schon investieren. Also, ich meine,
ja.
super, okay, coole Sache. Also jeden Monat dann per Sparplan in irgendwelche ETFs oder.
Genau, auch und jetzt auch riesen Vorteil, das ist auch wegen Coronavirus, dass es viele Aktien beziehungsweise runtergegangen sind. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kann man richtig starten. Und ja,
Gute Einstellung.
es geht ja einfach um Erfahrung zu sammeln. Jetzt, ja, genau.
Okay, coole Sache, auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall die richtige Sichtweise zu sagen, jetzt ist die gute Gelegenheit einzusteigen und loszulegen. Ja. Sehe ich eigentlich genauso. Wir wissen zwar nicht, ob es jetzt noch weiter runter geht oder nicht, aber spielt ja eigentlich auch keine Rolle, wenn du einen langen Anlagezeitraum hast.
Okay, ja.
Ja, cool.
Ich
Dann vielen Dank für deine Erfahrung.
wollte mich bedanken, ja.
Ja,
Danke.
mach's gut und viel Erfolg weiterhin.
Ja, danke. Ciao.
Ciao. Ja, cool. Die erste Person. Nitik. Erste Person. So. Ja, einige Leute Fragen gestellt, wie man die Anfrage schicken kann. Die kriegst du in der Regel immer, wenn du in den Live reinkommst, dann poppt die hier unten auf. Und wenn du die nicht, entweder scrollst du im Chat ganz nach oben, dann wenn du reingekommen bist, oder du gehst nochmal raus, also verlässt hier den Livestream und kommst dann wieder rein, dann kriegst du die normalerweise nochmal angezeigt. Okay, schauen wir mal. Ich habe hier Super Mario nicht 2010, sondern 0210 hinzufügen. Schauen wir mal, was Super Mario für Fragen, Anregungen, vielleicht Lob mitgebracht hat. Mal sehen. Übrigens hier, ganz ungebrandet. Eine Freundin von mir arbeitet bei N26 und hat mir diese Tasse geschenkt. Danke, Caro. N26 Frankreich, also wir sind hier nicht beeinflusst worden. Aber ich finde die Tasse cool, ja. Schön, schön schwarz. Und das war auch so die Inspiration für mich gewesen, zu sagen, okay, wir wollen eine Finanzfluss-Tasse haben, die in blau ist mit unserem Logo drauf. Aber ihr habt ja in meiner Story gesehen, da ist leider nichts draus geworden. Also zumindest bis jetzt nicht. Also wir versuchen jetzt mal zu schauen, was man da machen kann. Gut, also Super Mario scheint irgendwie nicht zu klappen. Wenn du gerade noch zuschaust, musst du annehmen, dass ich dich gerade reingeholt habe. Und ansonsten müssen wir jemand anderes nehmen. So, dann gucken wir mal, wen wir sonst hier reinnehmen können. Philly, null. Untertitel Jan. Vermute ich mal, dass er Jan heißt. Aber das wird er uns vielleicht gleich sagen. Jetzt werde ich das Logo mal ein bisschen wegdrehen, ist uns übertrieben. Hi!
Hi, wie geht's?
Sehr gut. Und selbst? Jan ist dein Name, richtig, oder?
Ja, richtig.
Okay, perfekt. Sehr cool.
Ich wollte an dieser Stelle mal gar nicht viele Fragen stellen, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt einen Slot wegnehme für vielleicht wichtige Fragen.
Kein Problem.
Mal Danke sagen. Ich habe nämlich jetzt durch diese Krise und durch die Empfehlung von einem Freund und habe jetzt die Corona-Pause dafür genutzt, mir selbst halt mein Geld, was auf dem Sparbuch verrottet ist, in ETFs reinzupumpen. Okay.
Ah, coole Sache. Und das war eine Empfehlung von einem Freund von dir? Also der hat gesagt, komm mal auf unseren Kanal oder schau dir mal den Kanal an?
Genau. Also ich hatte halt war sogar sehr skeptisch, weil ich eben, so klingt immer erst so befremdend. Mhm. Und, aber durch diese, also durch deine
Videos. Sag dir mal so ein bisschen ab. Ich höre dich immer so jedes zweite Wort. Ich hoffe, dass bei den anderen ETFs, vielleicht besser.
Das ETFs gibt vorher.
Ah, jetzt höre ich dich wieder.
Habe ich halt bin ich jetzt abgebrochen?
Immer wieder zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es jetzt mein Internet ist oder dein. Aber
ja, könnte meins sein. Ja, genau, ich wollte nur sagen, das ist halt, ich wollte mich bedanken, dass du mir die ETFs näher gebracht hast, von denen ich vorher gar nichts wusste. Ich habe mich auch schon vorher mit meinen Eltern über Finanzen eben beraten, was ich mache, weil eben ich mitgekriegt habe, dass das Sparbuch vielleicht nicht die beste Anlage ist für die Zukunft. Und genau, dann habe ich halt ein, zwei Videos von einem Freund gekriegt, eben deine Videos oder eure Videos, dann genau diese ETFs überhaupt erstmal kennenzulernen. Das ist wirklich super.
Okay. Ja, coole Sache. Und wie bist du dann vorgegangen? Also wie hast du das, wie lange hat es so gedauert von dem Moment, wo du jetzt vom Thema gehört hast, bis du dann effektiv deinen ersten Sparplan gestartet hast oder sogar einmalig investiert hast, weil du hast ja Geld auf dem Sparbuch gehabt, richtig?
Genau, also das hat so lange gedauert eigentlich, so lange wie der Antrag zu bearbeiten war. Ich habe sofort, habe ich mich halt, ich würde sagen, 2 Tage habe ich mich wirklich nur durch die Videos gekämpft.
Okay.
Auch wirklich deine, aber auch andere, auch welche von amerikanischen YouTubern. Und dann habe ich eben bei Trade Republic, also habe ich sehr lange nach einem Broker gesucht, weil ich eben gerade als Neueinsteiger war es halt schwierig, einen Broker zu finden, dem ich vertrauen konnte. Und dann habe ich immer mehr Reviews und zum Beispiel auch dein Review über Trade Republic gesehen. Und das ist echt, also ich glaube, wenn jeder wüsste, wie einfach das ist, würde es wirklich jeder machen.
Ja, deswegen haben wir auch teilweise Videos produziert, wo wir gesagt haben, wir nehmen jetzt mal das Smartphone raus und filmen wirklich nur mal die Finger. Wie schnell das geht, das ist echt, es ist wirklich nicht sehr kompliziert, ja.
Ja.
Oh, ich glaube, Jan ist, ne, doch, ich höre dich, aber das Bild ist festgefroren. Naja, ist nicht schlimm. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, sehr coole Sache. Das heißt, du hast jetzt monatliche Sparpläne auch und weg ist er, schreien die Leute, ja. Okay. Na, wenn du uns noch hören kannst, Jan, dann auf jeden Fall, oder mich hören kannst, ich bin ja nur alleine hier. Vielen Dank für dein positives Feedback und bleib auf jeden Fall dabei. Also bleib motiviert dabei. Gute Erkenntnis, dass das Sparbuch keine Anlage für einen langen Zeitraum ist. Und ja, vielen Dank. Jetzt hast du die Kamera umgedreht, jetzt habe ich noch den. Vielen Dank. Okay. Hat Übertragung verlassen. Perfekt. Cool, sehr gut, sehr gut. Also, oh je, jetzt werden es immer mehr Anfragen. Fatnut Official. Okay. Oder warte, ich versuche nochmal Super Mario, weil der meinte, er wäre nicht reingekommen. Ich versuche es jetzt nochmal, Super Mario. 0210. Verbindung wird hergestellt. Okay, sehr gut.
Oh, jetzt ist er am Start. Hallo. Achso, ich drehe mal die Kamera. Hallo, grüß dich.
Hi.
Also, so, jetzt habe ich auch kapiert, wie das geht.
Okay, ja, perfekt. Ich mache es auch zum ersten Mal heute, also mit
Jens. Okay. Ja, und zwar meine Frage ist, was du von einem ETF auf den Nasdaq hältst. Weil ich habe mich jetzt mit verschiedenen ETF-Produkten befasst. Mhm. Und was für mich halt immer raussticht, ist so ein ETF auf den Nasdaq. Weil der Nasdaq ja eigentlich schon sehr, sehr gut performt hat die letzten Jahre. Und jetzt auch, wenn man sich so die Krise anschaut, in der Corona-Zeit eigentlich der Nasdaq extrem wieder zurückgestiegen ist. Also er steht jetzt schon wieder bei fast 9.000 Punkten, glaube. Und da ist halt kaum Lücke da zu dem, was, sage ich mal, vor Corona angefallen ist. Und dann habe ich mir mal die ganzen Einzeltitel angeschaut, die im Nasdaq sind. Und die Unternehmen da drin, die sind eigentlich schon echt, also über Small Caps, Big Caps, also wirklich alles wirklich tatsächlich so ein breiter, guter Durchschnitt. Und dass Technologieaktien jetzt in der Krise halt das sieht man ja an, sag ich mal, ja, zum Beispiel Amazon, die jetzt extrem zurückgepult sind und so. Also ich wollte dich einfach nur fragen, was du da von diesem ETF da hältst, weil ich habe jetzt auch bei Trade Republic eingesehen, den man da kostenfrei besparen kann. Und Trade Republic scheint ja auch, wie der vorhergehende User gesagt hat, sehr beliebt zu sein.
Deswegen. Naja, de facto, ja, klar. Okay, klar. Also, kann ich dir gerne eine Meinung zugeben? Ich habe mir den Nasdaq so genau jetzt als Investition nicht angeschaut. Wichtig ist nur, deine Argumentation, dass du gesagt hast, dass er ja in der Vergangenheit gut performt hat und gut durch die Krise gekommen ist, sollte nicht ein Entscheidungskriterium für dich sein, irgendwo rein zu investieren oder nicht. Was halt wichtiger ist, ist, dass du dir zunächst mal deine Strategie überlegst. Also willst du zum Beispiel passiv investieren oder was möchtest du machen, über welche Geografien möchtest du dich streuen? Weil der Nasdaq ist ja sehr, oder ist US-lastig. Da sind ja eigentlich nur US-amerikanische Firmen drin.
Ja.
Hast du dann geplant, den zum Beispiel zu mischen mit etwas anderem, zum Beispiel MSCI Europe oder Emerging Markets oder sonst irgendwas anderes? Oder möchtest du 100% in Amerika investieren? Wodurch du natürlich schon ein starkes Klumpenrisiko hättest und auch ein Branchenrisiko, ne? Weil, wie gesagt, du hast ja gesagt, Technologie ist viel drin, das stimmt. Die Frage ist nur weil Technologie in der Vergangenheit jetzt gut performt hat, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass auch in Zukunft besser performen wird, ja. Also hast du dir über sowas mal Gedanken gemacht, also wie du das mischen willst zum Beispiel?
Ja, habe ich. Ich habe mir auch schon andere ETFs alles angeschaut. Ich habe auch bei der Consorsbank schon ein Depot eröffnet und habe da auch mal kurzzeitig den MSCI World geschaut. Also ich bin da halt, ich komme aus der Kryptowährungsszene.
Okay,
und mich dann das ist volatiler. Und ja, und habe mich dann quasi jetzt erst durch die Krise mit dem ganzen Thema befasst und habe dann auch viele deiner Videos geschaut, habe mir erstmal viele Videos von dir reingezogen. Und so bin ich überhaupt erstmal auf das Thema ETFs gekommen, ja. Und dann habe ich halt, weil du empfiehlst ja auch sehr stark den MSCI World, den gemischt mit den MSCI Emerging Markets.
Also empfehlen ist immer so ein schwieriges Wort. Also wir haben zum Beispiel jetzt am Samstag einen Livestream gehabt, wo wir mal verschiedene andere Indizes auch gezeigt haben. Aber der Vorteil, wenn man halt in diese MSCI-Produktschiene geht, ist halt, dass du halt eine gute Segmentierung vom weltweiten Aktienmarkt hast und durch diese beiden ETFs halt beides gut abbilden kannst. Ja, aber du kannst genauso FTSE, zum Beispiel ein FTSE All World, also FTSE, was gibt's noch für Produkte? Ich glaube, auch S&P hat weltweite Produkte. Es gibt Solactive. Also es gibt ganz viele andere, ja. Ist halt immer nur ein Beispiel. Beim Nasdaq hast du, wie gesagt, also es kommt immer darauf an, was du machen willst, ja. Also fürs langfristige passive Investieren ist der Index einfach zu, wie soll ich sagen, zu konzentriert. Konzentriert auf USA und konzentriert auf Technologie. Das ist quasi wie wenn du in den DAX investierst. Ja, natürlich sind im Nasdaq deutlich mehr Firmen drin, aber vom Diversifikationsaspekt her.
Genau. Okay, gut.
Nee, weil, aber wie gesagt, du musst dir überlegen, was du machen willst. Was ist denn so das Ziel? Also warum willst du denn investieren? Ist es jetzt wirklich sehr langfristig oder ist es für dich eine Spekulation?
Ja, also mein Ziel ist halt erstmal für die Altersvorsorge was aufzubauen.
Okay, also schon eher langfristig.
Also da wirklich schon sehr langfristig, aber nebenher auch spekulative Sachen zu machen, also auch in Einzelaktien tatsächlich zu gehen. Okay. Nur bei dem ETF bin ich mir halt wirklich nicht sicher, weil da halt, ja gut, es gibt halt so extremst viele und
ich bin über 4.000 in Deutschland.
Ja, und ich bin mir halt nicht sicher, ob wirklich ich was auch für mich so eine Frage ist, diese Total Expansion Rate, also diese TER-Rate, wie muss ich die tatsächlich bewerten? Ist die denn so wichtig? Weil ich sage mir, eigentlich ist es doch viel wichtiger, dass man beim ETF die richtige Entscheidung trifft, weil ob ich jetzt nur 0,25% mehr bezahle an Total Expansion Rate, ist doch egal, wenn mein ETF deutlich besser performt, wenn ich mich einmal richtig entscheide.
Klar. Also die erste Wahl sollte eher auf den Index gehen. Also worüber wir gerade gesprochen haben, der Nasdaq ist ja an sich jetzt erstmal kein ETF, sondern nur ein Index. Ja. Und auf diese Indizes hast du ja dann verschiedene ETFs. Und das heißt, dort fällt ja auch erst das TER an quasi. Also erst dann fällt das ins Gewicht. Also erst musst du den Index aussuchen, der kostet ja an sich nichts, weil den kannst du ja nicht kaufen. Und wenn du dann weißt, welchen Index du willst, dann kannst du die ETFs miteinander vergleichen. Und an sich gebe ich dir aber recht, ja, das TER ist ein Auswahlkriterium. Aber das ist jetzt auch nicht weltbewegend. Also ob du jetzt einen hast für 0,2 oder 0,4 TER pro Jahr, das wird jetzt nicht entscheiden, ob du in Altersarmut später leben musst oder nicht, ja, sondern diese Dinge, die hängen erstens mal von deiner Sparrate ab, wie viel legst du auf die Seite überhaupt. Und zweitens von deiner Anlagestrategie. Ja, hast du auf was gesetzt, was extrem riskant ist und damit eventuell das Risiko besteht, dass es auch alles weg ist? Oder hast du diversifiziert und somit dein Risiko gestreut? Also was, ja, ich denke mal an deiner Stelle, wenn ich an deiner Stelle wäre und sage, okay, ich will mit Einzelaktien, hast du mit Krypto viel Erfahrung gesammelt?
Also ich habe irgendwann 2017 damit angefangen. Ich hatte das Glück, noch relativ zeitig reingekommen zu sein, als ich noch Student war. Ja. Und dann ist es halt, dann ging halt dieser Boom los. Ja, dann ging halt, also ich weiß nicht, wer 2017 da schon das verfolgt hat mit den Kryptowährungen. Ja, weiß ich jetzt nicht von den Zuschauern, aber auf jeden Fall gab es da halt wirklich auch in den Altcoins so ein
extrem bei 15.000, ne?
Ja, wo es extremst nach oben ging, gerade so, da gab es halt ganz viele Unterschiede, Cardano, Ethereum, ich weiß nicht, ob jemand zum Beispiel auch von euch hier, na, wie heißt diese, Nano kennt, diese Kryptowährung, also die hatten
dann ja Hunderte.
Ja, die hatten dann so alle ihren einzelnen Boom und da bin ich halt so in diesen Markt reingekommen, aber jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt eigentlich jetzt mit dem Hoch alles wieder verkauft und will halt jetzt eigentlich so solides Investment machen.
Okay, hast du gute Gewinne einfahren können dann? Also wann hast du angefangen?
Ja, also
in Boomphase in 2017?
Ja, also ich hatte zwischenzeitlich extreme Gewinne, also zum Beispiel bei der Kryptowährung Cardano, die hat sich innerhalb von kürzester Zeit, da bin ich glaube bei 12 Cent rein oder so, oder 0,03. Also auf jeden Fall ging die dann auf 1-2 Euro hoch und dann habe ich gedacht, boah, es geht immer weiter. Dann war Weihnachten 2017, da war ich bei meiner Freundin, kann ich mich noch genau erinnern. Und da saß ich da und ich habe coinmarketcap.com geschaut, das ist so die Standardseite dafür.
Ja, genau.
Und da habe ich meinen Augen kaum getraut. Ja, dann sind aus 1.000 Euro 10.000 geworden. Kryptowährungen, ja, unglaubliche Kurssteigerung. Da habe ich gedacht, boah, das mache ich jetzt langfristig und so, aber der Fall kam genauso schnell. Also von daher, ja, deswegen bin ich jetzt halt am Überlegen, was ich da mache. Und wenn du Zeit hast, würde ich gerne noch eine zweite Frage stellen. Ich wollte dich nach der allgemeinen Marktentwicklung fragen, weil wie der Vorgänger jetzt, ich schaue auch relativ viele amerikanische YouTuber. Ich versuche mich auch gerade bei denen viel zu, sage ich mal, informieren, weil eben gerade der Gesamtmarkt eigentlich stark von Amerika abhängt. Das ist einfach so. Ja, die haben ich weiß nicht, wie viel Kapital vom Gesamtmarkt allein aus Amerika kommt. Bestimmt 2 Prozent.
Marktkapitalisierung ist am höchsten, ja.
Ja, also.
Der Unternehmen.
Und deswegen wollte ich dich fragen, inwieweit du jetzt siehst, dass, weil manche sagen einfach, die Realwirtschaft oder die Börse hat sich zu sehr von der Realwirtschaft gelöst. Wir werden jetzt noch einen zweiten Crash sehen, weil einfach die KGVs, also Kursgewinnverhältnisse, jetzt einfach so hoch sind wie noch nie. Und es muss einfach mal irgendwann runterkommen. Und durch die Corona-Krise können die Unternehmen jetzt einfach nicht solche Gewinne machen, ne? Also zum Beispiel auf den S&P 500 oder so, wenn man da einfach mal einen breiten Durchschnitt nimmt. Und andere sagen aber auch, und diese Argumentation verstehe ich auch, dadurch, dass jetzt die Fed und die EZB so viel Geld drucken, kommt einfach viel, viel mehr Gesamtgeld in den Gesamtkapitalmarkt. Und dadurch, dass die Gesamtgeldmenge sich so extremst erhöht, muss es ja irgendwo hin. Klar kaufen die irgendwelche Anleihen auf. Ne? Meistens sind das ja irgendwie Staatsanleihen, die die EZB oder Fed kauft. Aber zwangsläufig muss es ja irgendwo im Kapitalmarkt landen, das Geld. Und meistens ist es eben, dass es dann in Aktien landet oder, und was die dann eben machen, ist ETF. Ja, so. Also die kaufen quasi den gesamten Marktdurchschnitt. Deswegen verstehe ich
auch die EZB kauft keine ETFs, also auch keine Einzelaktien. Derzeit nicht. Theoretisch besteht die Möglichkeit, aber soweit mir bis jetzt bekannt ist, noch keine Einzelaktien. Aber vielleicht nochmal zu deinem Thema Markteinschätzung. Ich meine, was vielleicht häufig verwechselt wird, meiner Meinung nach, ist das Thema Investieren in ETFs und passives Investieren. Ich meine, ETFs sind ja an sich ein passives Produkt. Das bedeutet, die bilden ja einfach nur einen Index ab. Ja, die machen ja im Endeffekt genau das, was ein Index machen soll. Da werden keine aktiven Entscheidungen getroffen. Deswegen heißt es ja passiv. Aber trotzdem kann man ja mit ETFs aktiv handeln. Ja, du kannst ja aktiv in irgendeinen Branchen-ETF reingehen und den kaufen und dann hoffen, dass es steigt und den dann wieder verkaufen. Das kann auch genauso umgekehrt laufen. Unsere Idee beim Investieren ist aber tatsächlich der passive Ansatz zu sagen, meine Investmentannahme lautet, ich gehe davon aus, dass die weltweite Wirtschaft auf sehr lange Zeit hinweg ein positives Wachstum hinlegt. Das ist das, was man über die letzten Jahrhunderte beobachten kann, ja, dass die Gesamtwirtschaft insgesamt gewachsen ist und davon möchte man dann als Passivinvestor profitieren, wenn du den gesamten Markt kaufst. Das beinhaltet aber gleichzeitig auch den Verzicht zu sagen, ich spekuliere jetzt auf einzelne Marktphasen. Also ich sage jetzt, okay, der Markt ist jetzt so, wir haben jetzt mit Corona 35% verloren, dann ging es wieder 20% rauf. Derzeit heißt es in allen Medien, das ist zu optimistisch, wie du gesagt hast, mit den KGVs und eventuell geht es wieder runter. Das ist ja immer nur ein Narrativ. Genau, ich meine, wenn wir uns auf so Spekulationen einlassen, sind wir im Endeffekt genauso wie die Crash-Propheten, die schon seit Jahrzehnten, die es eigentlich immer schon gab, die gesagt haben, der nächste Crash kommt. Ja, de facto wird der nächste Crash kommen, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, in den nächsten x Wochen geht's wieder massiv runter. Ja, es kann sein, dass wir jetzt noch ein Jahr lang dahin dümpeln, wo wir jetzt sind, ohne dass es wächst. Es kann sein, dass es in ein paar Wochen wieder zu Verfällen kommt. Aber dann eine solide Einschätzung zu machen und dann eine Trading-Empfehlung drauf zu geben, das würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht anmaßen. Und das kann eigentlich auch niemand, der keine Glaskugel hat, ja. Und deswegen ist halt immer so die Frage, willst du deine Zeit da rein investieren und dich damit beschäftigen und dann eine Marktmeinung hier bilden? Ja?
Meine Frage dazu ist, wenn jetzt jemand interessiert ist, jetzt einen ETF zu kaufen, ne? Angenommen, er macht jetzt einen Sparplan auf, sagt, ich bespare den ETF, er sucht aber nur, er hat aber auch, sage ich mal, ein gewisses Geld auf dem Konto, was er als Einmalzahlung schon im Voraus in den ETF stecken kann und dann ihn dann bespart. So, und dann wäre halt die Frage, wann wäre für denjenigen eigentlich jetzt in der Krise so der perfekte Zeitpunkt, um diese Einmalzahlung in sein ETF dann zu stecken für seine Altersvorsorge? Weil wenn der Markt jetzt ja nochmal 20-30% nachlässt, ne, die 20-30% nehme ich dann auch mit meiner Einmalzahlung gern mit und investiere klar. Dann später.
Und was ist, wenn er jetzt nicht nachlässt, sondern jetzt über die nächsten 5 Jahre steigt?
Ja, dann sollte...
Dann hast also, du die dann, Opportunity verpasst. Ja. Das Problem mit dem Tiefpunkt ist halt immer, den kennst du immer nur im Nachhinein, ja. Der lässt sich nicht von vornherein abschätzen. Das ist halt so die Problematik. Ich meine, ich würde dir liebend gerne sagen, morgen 18 Uhr vielleicht nicht, aber 15.30 Uhr ist der Tiefpunkt erreicht. Danach geht's nur noch aufwärts. Aber die Problematik ist halt, dass niemand weiß, wann dieser Zeitpunkt ist. Von daher macht es halt Sinn, wenn du einen größeren Anlagebetrag hast, das aufzuteilen. Und regelmäßig zu investieren, ja, zu sagen, zum Beispiel, jede Woche investiere ich 20% über 5 Wochen hinweg oder sowas, ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du, dass wenn der Markt über 5 Wochen hinweg schwankt, dass du auch gerade dann investierst, dass wenn die Kurse relativ niedrig sind, ja.
Ja, das Market Timing ist halt echt schwer, aber ich tue mich einfach daran, ich weiß nicht, ich will es
halt. Das ist ja in Krypto gesehen. In Krypto sind ja quasi Aktienmärkte auf Highspeed. Ja.
ja,
im Endeffekt ist es ja nur das, ja. Und wenn du im Kryptomarkt nicht den Low oder High finden kannst, dann kannst du es nicht im Aktienmarkt, dann kannst du es nicht im Immobilienmarkt, dann kannst du es in gar keinem. Und das ist so ein bisschen das Problem.
Okay, gut, das wär's soweit.
Okay, dann cool. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und habe dich nicht zu sehr verunsichert.
Nee, alles gut. Herzlichen
Dank. Okay, cool. Danke dir. Mach's gut. Freut mich, dass es geklappt hat. Ciao.
Dankeschön.
So, also jede Menge aktive Investoren unterwegs heute. Ich merke es schon, aber jedem sein Ansatz. So, ich schau mal. Okay, die Liste ist immer länger geworden. Jonas haben wir hier. Jonas, mal gucken, ob er es annimmt. So, ihr habt so viele Fragen, die ihr reinpostet. Unmöglich, die zu beantworten, aber ich sehe, dass ihr die auch gegenseitig beantwortet. Hi, Jonas.
Hallo, servus, hallo.
Wie geht's dir?
Gut, gut, danke.
Und entspannt selbst? Zu Hause? Jo, ja, alles gut. Ja.
Ich habe aus meiner Sicht also eher einfachere Fragen, eher praktische Fragen. Ich habe jetzt seit diese Woche tatsächlich das erste Mal in ETFs investiert. Mhm. Also habe mich jetzt die letzten Monate informiert und diese Woche den ersten Invest gemacht. Und beim ETF-Recherche sind mir da so ein paar Sachen aufgefallen, die ich jetzt bei deinen YouTube-Videos jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht beantwortet bekommen habe. Ich habe mir die hier mal notiert.
Sehr gut.
Was ist der, also was macht es aus, wenn der ETF oder wenn die ETF-Währung in US-Dollar oder Euro ist? Also macht das irgendeinen Unterschied?
Ja, nein, macht es nicht. Wir haben dazu ein Video schon mal produziert, das kannst du mir anschauen. Im Endeffekt ist es eine reine Anzeigewährung, in Anführungszeichen. Ja, du hast Fonds, die sind in US-Dollar aufgelegt, du hast andere, die sind in Euro aufgelegt oder in Schweizer Franken. Das spielt im Endeffekt aber keine Rolle, weil das heißt ja nur, dass all die Aktien, die du in deinem ETF drin hast, die werden ja in verschiedensten Währungen gehandelt. Ja, die europäischen in Euro, die Schweizer in Schweizer Franken, die britischen im Pfund und so weiter. Und all diese Aktien werden ja auch in lokalen Währungen gehalten, werden dann vom ETF-Anbieter quasi konvertiert auf die Fondswährung, was ja dann zum Beispiel der Euro oder der US-Dollar ist, der dir dann angezeigt wird. Und dann findet aber nochmal eine Konvertierung statt, spätestens von deinem Depotanbieter. Also angenommen, zum Beispiel, du hast einen ETF gekauft, der auf US-Dollar aufgesetzt ist, hast dein Depot aber in Deutschland, dann wird dein ETF-Anbieter dir den kompletten Preis plus die Performance alle Angaben in Euro stellen. Das heißt, für dich spielt es im Endeffekt gar keine Rolle, ob die Fondswährung Euro oder US-Dollar oder was auch immer ist.
Okay, ja,
weil das hat heißt, mich jetzt ein bisschen. Also, ja, das ist so ein Auswahlkriterium, das kannst du einfach außen vor lassen.
Okay, ja, habe ich mir schon gedacht, weil du bist ja bei dem Video bei der ETF-Auswahl auch überhaupt nicht drauf eingegangen. Deswegen
habe ich gedacht. Ja, wir hatten mal ein spezielles Video dazu produziert, wo wir ein bisschen drauf eingegangen sind. Anders sieht es natürlich aus, wenn du irgendwo hedged stehen hast. Ne? Hedged Euro zum Beispiel bedeutet, oder hedged US-Dollar, dass dieser Fonds sich eine Währungsabsicherung betreibt. Ja? Zum Beispiel, wenn du viele amerikanische Werte drin hast, hast du ja theoretisch eigentlich ein Währungsrisiko, US-Dollar-Euro-Währungsrisiko. Und dagegen kann man sich schützen. Aber so ein Hedge kostet natürlich Geld und schlägt dann natürlich auch auf die Performance. Und von daher macht es eigentlich keinen Sinn, auf solche Hedged-Produkte zurückzugreifen. Aber das ist, wie gesagt, der einzige Sinn oder der einzige Grund, wann es Sinn macht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Okay, ja. Genau. Meine nächste Frage ist, was sagt denn der eigentliche Preis der Anteile im ETF? Also wenn ich ja die dann meine Order mache, muss ich ja sagen, wie viele Anteile ich haben möchte. Mhm. Dann gibt es dann ETFs, wo halt der Preis bei 9 Euro ist und bei anderen ist es bei 50. Kann man da irgendwas über den anhand des Preises über den ETF irgendeine Aussage treffen, hat es irgendwas zu sagen?
Nee, das ist ja wie bei einer Aktie, ja. Also wenn du dir zum Beispiel einen Penny Stock anguckst, der ein paar Cent kostet, also Penny Stock sind Aktien unter 1 Euro, oder einen größeren, keine Ahnung, zum Beispiel Extremfall Berkshire Hathaway, ja, die sind, ich glaube, bei 250.000 pro Aktie, 250.000 US-Dollar. Das heißt aber jetzt nicht zwangsläufig, dass das eine Unternehmen mehr wert ist als das andere, weil der Unternehmenswert berechnet sich halt einfach dadurch, dass du diesen Preis nimmst, diesen Aktienpreis und multiplizierst mit der Anzahl der Aktien. Und die variiert ja stark. Und beim ETF ist es im Endeffekt genau dasselbe. Der einzelne ETF-Preis sagt überhaupt nichts aus. Also ob du einen ETF-Preis hast, der bei 9 Euro liegt oder bei 90 Euro, spielt im Endeffekt mal keine Rolle, weil du dadurch kannst du nicht ableiten, wie groß der ETF ist, also wie viel Volumen da drin ist. Das musst du dann immer noch mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile multiplizieren, ja. Und gut, beim ETF wird natürlich darauf geachtet, dass es halt, dass die Preise nicht zu teuer werden oder nicht zu hoch gehen, damit man halt jetzt, keine Ahnung, nicht ein Stück an einem ETF 10.000 Euro kostet. Und dann kann man einfach den Preis reduzieren. Zum Beispiel kannst du, angenommen, er würde jetzt 10.000 Euro kosten, ja, dann kannst du ihn einfach halbieren auf 5.000 Euro und die Anzahl der Anteile im Depot verdoppeln. Also statt einem Anteil für 10.000 hast du dann halt zwei Anteile auf 5.000 drin. Das ist, wie gesagt, reine Kosmetik. Das hatten wir zum Beispiel auch nach der letzten Finanzkrise 2008, 2009. Da wurde die Commerzbank zu einem Penny Stock. Also ich glaube, da war eine Aktie noch 14 Cent oder irgend sowas wert. Dann haben die 10 Aktien genommen und zusammengelegt zu einer, sodass die 10 mal so viel wert war. Und dann ist sie halt von 14 Cent auf 1,40 Euro. Oder ich glaube, es war umgekehrt. Sie war 1,40 Euro wert, dann haben sie 10 zusammengelegt und sie ist dann wieder hoch auf 14 Euro. Aber das ist eine reine Kosmetik. Da hast du keinen Gewinn mitgemacht, ja.
Ja, okay, verstehe. Ja. Gut. Und meine letzte Frage, du warst es auch schon. Also ich habe jetzt sozusagen einen Festbetrag investiert und will noch einen Sparplan erstellen. Mhm. Jetzt ist bei mir die Frage, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt für den andersrum. Ich habe mir jetzt ETFs rausgesucht, die sparplanfähig sind, habe da aber einen Betrag investiert. Macht es einen Unterschied, ob ich die sozusagen jetzt einen separaten ETF für den Sparplan nehme und einen, wo ich nur sozusagen größere Festbeträge jeweils investiere?
Du meinst zwei unterschiedliche, also derselbe Index, aber zwei unterschiedliche ETFs?
Genau, richtig, ja.
Okay. Warum würdest du das machen wollen? Weil der eine, den du attraktiv findest, nicht sparplanfähig ist?
Zum Beispiel, also jetzt habe ich gerade eben die Situation, dass ich sozusagen einen Festbetrag in einen sparplanfähigen investiert habe, weil ich das halt, hatte ich mir halt so rausgesucht.
Ja.
Aber die Frage ist, ob das jetzt, also gibt es dann den Vor- oder den Nachteil oder wenn ich das in zwei verschiedene aufteile?
Im Endeffekt nicht. Also du wirst dann einen haben, der ein bisschen besser performt als ein anderer. Zwangsläufig, weil ETFs immer so eine sogenannte Tracking-Differenz haben. Das ist so eine kleine Abweichung vom Index. Vermutlich auch andere Kosten. Das heißt, der eine wird ein bisschen besser, der andere schlechter performen. Das lässt sich aber schwer im Vorfeld feststellen. Und die Unterschiede werden auch minimal sein. Der einzige Nachteil, in Anführungszeichen, ist, dass dein Depot leicht chaotischer wird. Ja.
Ja.
Aber das hält sich eigentlich im Rahmen. Ja.
Okay.
Ansonsten hast du da, soweit ich das sehe, eigentlich keine Nachteile.
Okay, super. Dann war es soweit.
Cool, danke dir. Und weiterhin viel Erfolg.
Danke, dir auch. Ciao.
Ciao. So, perfekt. Cool, coole Gespräche heute Abend. Ist wieder so komisch, dass ich dann wieder nichts mehr höre, weil ich wieder alleine im Chat bin. Okay. Fatnut Official hatte ich eben schon mal angesprochen. Schauen wir mal, wer reinkommt und Fragen hat oder Anregungen oder ja, einfach mal sehen.
Hallo.
Hi.
Na, erstmal natürlich wie die anderen sage ich Dankeschön für die ganzen Tipps, Links und
weitere
Empfehlungen zu Büchern und so und zu anderen Finanzgurus, so nenne ich dich jetzt mal.
Okay.
Du hast jetzt schon 36 Minuten durchgehalten, auch danke dafür. Und ich habe hier so einen richtigen kleinen Marathon hingelegt diese Woche und mir auch deine Videos angeguckt, also hauptsächlich, aber unter anderem auch abends mir Filme zu dem Thema angeguckt. Also natürlich mir die ganze Dröhnung gegeben. Mit
welche Filme?
Gibt es da welche
mit guten Tipps?
Ja, die kennst du. Vorgestern war es Wolf of Wall Street natürlich.
Okay.
Und gestern The Big Short, weil für den Big Short braucht man noch ein bisschen mehr Vorkenntnisse und die hatte ich beim ersten Mal gucken nicht und habe mich jetzt bereit gefühlt. Ich habe immer noch nicht alles verstanden, aber ich kann mich noch an den einen Satz erinnern und habe nach Michael Burry nochmal gegoogelt, was der jetzt gerade so aktuell macht, weil am Ende des Films hieß ja, dass er sich auf Wasser konzentriert. Und ich habe einen Artikel gefunden,
Habe ich gar nicht so drauf geachtet, ja, aber...
Okay.
Also ja, Wasser als Investment meinst du, ne?
Ja, genau. Und ich habe auch mir auf Trade Republic eben auch die ganzen ETFs anguckt, da ist auch Wasser mit dabei. Habe überlegt, ob man den dazu mischen könnte, weil der ja also irgendwie eine krasse Kurve hat. Wie gesagt, ich bin jetzt noch frisch dabei. Also du wirst schon deinen Grund haben, warum du den bisher in den Videos, die ich gesehen habe, und das waren glaube ich alle, nicht benannt hast.
Alle, 350, ja. Oder mehr mittlerweile schon.
Ja, krass. Naja, also wie gesagt, waren jetzt 3 Tage am Stück Videos gucken. Aber ich habe jetzt meine Frage dazu, nämlich in dem Interview sagt der Michael Burry, dass passives Investieren eine Bubble ist, weil es gerade so viele machen, auch, ja, weiß ich nicht, durch natürlich, also weil es möglich ist und durch Leute wie dich, also und durch Trade Republic, also dass die Schwellen immer niedriger werden. Und kann das sein, also ich habe diese Aussage nicht richtig verstanden, ne? Kann das sein, dass so langfristige, auch passive ETFs, die gerade gehypt sind aus irgendeinem Grund, also Leute, die emotional raufspringen, oder eben auch wirklich aus richtigem, echten Interesse raus, also zum Beispiel bei dieser Wasserkurve, bei Global Water, wenn es dir jetzt diversifiziert genug ist, dieses Beispiel, dass es da eine Crash-Gefahr gibt, also dass der Die, also in diesem, um bei diesem Beispiel zu bleiben, auch wenn du nicht direkt jetzt in Beispiele gehen wolltest, da ist ja einfach, da sind ja so Wasser, ist die Wasserwirtschaft abgebildet, also nicht das Wasser direkt als Rohstoff, wenn ich das richtig verstanden habe,
Ja, klar.
sondern eher so
Gibt's ja auch keinen
Wasserwerke
Handel für.
und genau, Wasserwerke und so. Und kann es sein, dass dieser Index nicht den realen Wert repräsentiert, sondern eher überrepräsentiert und deswegen einbricht irgendwann.
Okay,
Also
viele Fragen
wenn ich
auf
dir jetzt
einmal.
sozusagen beimische, dass der als einziger sozusagen abkackt, also zwischen den anderen, die ja eben langfristig durchhalten werden, wie der
Also,
Aktie.
wie du so schön sagst, es wird immer einzelne Branchen geben, die abkacken. Also, unabhängig davon, ob es jetzt Wasser ist, oder jetzt, wie man es ja gerade sieht, ich meine, gerade in der Corona-Krise, jetzt gibt es ja viele Branchen, die unter die Räder gekommen sind, und aber einige besonders, wie zum Beispiel das Thema, ja, man sieht es ja gerade an der Lufthansa, ja, Reisen und so weiter. Beim Wasser, ich habe da ich habe da eine gewisse Meinung zu diesem Thema, aus dem Hintergrund, weil ich selbst mal ein Unternehmen, also in meiner Bankerzeit, ein Unternehmen verkauft habe, was in diesem Bereich arbeitet. Wasser ist in der Regel ja meistens Infrastruktur, also außer wir reden jetzt von so Wasserförderung, wie zum Beispiel was Nestle betreibt oder so, aber in der Regel sind das ja
Ja,
Wasseraufbereitungsanlagen,
genau.
Abwasser und solche Dinge. Und Infrastruktur sind ja in der Regel relativ robuste Branchen. Ja. Ob das jetzt auf der anderen Seite aber bedeutet, dass es ein gutes Investment ist, ja, das würde ich jetzt mal, da kann ich keine Meinung zu äußern, weil wie gesagt, das weiß ich nicht. Ja. Es kann natürlich sein, also Infrastrukturinvestments haben halt den Vorteil, dass sie relativ stabil sind, ja, also dass sie nicht so extreme Schwankungen haben, wie man es jetzt zum Beispiel in Technologie sieht oder in der Tourismusbranche, ja. Auf der anderen Seite kannst du damit aber auch, also du kannst jetzt nicht mal 2 oder mal 3 machen, ja. Also wenn du auf so eine Sektorspekulation gehst, und musst du halt bewusst sein, wenn du in den Infrastrukturbereich gehst, wirst du vermutlich nicht von heute auf morgen verdoppeln, ja. Und jetzt zum Thema Michael Burry.
Genau diese Aussage, also dass passives Investing
Dass das jetzt ein Risiko ist
zur
und
Bubblebildung führen
genau
könnte.
zu einer Blase führt. Genau, also ja, was ist von dem Thema zu halten? Ich habe ehrlich gesagt, ich hätte es mir mal anschauen sollen, weil ich wurde jetzt häufiger darauf angesprochen. De facto kann aber ein ETF keine Blase verursachen, weil ein ETF ist ja nichts anderes als quasi ein Sammelsurium von Assets, die sich darin befinden, von der Anlageklasse, ja. Das
Okay.
bedeutet, wenn irgendwas an Wert verliert, dann ist das die Anlageklasse, die sich im ETF befindet. Der ETF wird sich immer nur genauso bewegen, wie die Werte, die da drin sind. Ja, ist ja wie, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, einen Einkaufswagen nehme quasi und mache da jede Menge Lebensmittel rein, dann hat dieser Einkaufswagen ja auch quasi einen Preis. Das ist das, was ich am Ende an der Kasse bezahle. Und jetzt nehmen wir mal an, dass die Preise nicht fest sind, sondern schwanken wie an der Börse. Das heißt, der Preis, den ich an der Kasse bezahlen muss, der steigt und fällt. Aber das hat nichts mit dem Einkaufswagen zu tun und hat auch nichts damit zu tun, dass immer mehr Leute Einkaufswagen benutzen, statt das so in ihren Armen zu halten, das, was sie durch die Gegend tragen. Die Schwankungen sind genauso, ja.
Okay,
Und
also
was ich aber
ja.
vielleicht verstehen kann als letzter Punkt, die Anmerkung von Michael Burry ist, dass sehr viele unerfahrene Menschen in den Aktienmarkt reingehen über ETFs oder direkt, ja, indem man direkt Aktien kauft. Und dass hier natürlich ein Risiko besteht, dass wenn die Kurse fallen, dass dann viele Leute Panikreaktionen haben und panisch verkaufen. Ja. Aber ansonsten muss ich mir
Okay.
das Interview tatsächlich vielleicht mal geben. Das kann mir vielleicht mal jemand später in den Chat schicken. Das wäre echt cool. Also nicht hier in den Chat, aber als
Ja.
Message.
Ja, ich habe es offen, ich kann es dir nochmal schicken.
Cool.
Okay, ja, also dann hat mein Beispiel einfach nicht dazu gepasst. Und also weil es ja nicht divers genug ist, obwohl es ja global ist, aber ist ja halt nur Infrastruktur.
In der Regel, ich ehrlich gesagt, also das ist das, was ich vom Wassermarkt kenne. Ja, vielleicht gibt es da einen Aspekt, den ich komplett vergessen habe oder so. Aber in der Regel für mich ist alles, was mit Wasser und Wasserversorgung zu tun hat, eher Infrastruktur, ja.
Ja, okay, alles klar, dann war es das schon. Dann wünsche ich weiterhin cool. viel Spaß und mir weiterhin gute Unterhaltung. Was du gerade machst, das passt richtig gut in mein kleines Bootcamp, was ich diese Woche hier mache.
Okay, sehr cool. Wir versuchen mal mehr Videos zu produzieren. Wenn du die so schnell binge-watchst, dann müssen wir nachziehen.
ja, alles klar.
Bis dann. Cool, danke. Ale, mach's gut, ciao. So. Ah, ist voll das coole Format. Gefällt mir richtig gut, Leute. Gefällt mir richtig gut. 500 Leute online in Atombomben. Oh nein, warum habe ich sowas vorgesehen? Sowas darf man nicht vorlesen. Also, wen haben wir noch hier? Okay, es gibt mittlerweile so viele, die ich leider nicht. Andi Müller. Ja, Andi, vielleicht kann ich mal eine Frau. Ich muss mal gucken. Ich glaube, es gab keine Frauen, die Anfragen geschickt haben. Müssen wir mal schauen. Wenn hier investierende Mädels sind, dann... Oh, hi Andi.
Hi, grüß dich, servus.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut und dir auch soweit gut.
Ja, bestens. Noch 15 Minuten, ja, dann fliegen wir hier raus.
Alles klar. Nee, ich wollte auch nochmal sagen, natürlich, super Kanal, alle Videos und was ihr macht, ist super. Danke, ich habe mal was ganz anderes. Was okay. heißt nicht ganz was anderes?
Nicht
aber, ja, genau. Was ihr macht, ist super. Ihr erreicht viele Leute. Aber was mir immer wieder auffällt, es gibt noch so viele Leute, egal ob jung oder alt, die keine Ahnung von Finanzen haben, die lassen ihr Geld am Sparbuch liegen und so weiter. Wenn auch keine Leute, die sie irgendwie dazu motivieren können, was zu machen. Eigentlich müsste man direkt in der Schule anfangen, den Kids was beizubringen, was Thema Finanzen angeht. Jetzt einfach mal die Frage, wie siehst du das oder hast du vielleicht selbst irgendwie eine Idee, dass ihr mit Finanzfluss mal in Berlin die Gymnasien abklappert und mal so eine Art Roadshow macht, um zu sagen, hier, wir bringen euch mal was bei.
Ja, also wir haben Erfahrung damit. Wir hatten Kontakt. Ich war in, was sind wir heute? Heute ist Donnerstag. Ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche haben wir sogar eine Podiumsdiskussion, die wir in der Schule geführt haben in Hamburg, die wir auf YouTube hochladen werden. Die hat ungefähr... Ja, die wird eine Stunde dauern oder so. Und da wurden uns auch Fragen von Schülern gestellt. Und das war ein sehr super netter Lehrer, super motiviert, der so eine Börsenclub-AG geführt hat und seine Schüler auch dementsprechend sehr, sehr motiviert. Ja. Der hat dann dieses Diskussionspanel organisiert mit Tim Schäfer, Thomas, dem Sparkoten aus der Schweiz und mir. Und da kam dann auch das Direktorium von der Schule, ja, hat sich das Ganze angeschaut und war am Ende von dieser Podiumsdiskussion schockiert, so dass uns quasi gesagt wurde, nein, sorry, ihr dürft dieses Video nicht online stellen, wir möchten nicht in diese kapitalistische Ecke kommen oder sonst irgendwas. Und wir mussten dann ziemlich hart verhandeln mit denen und sagen, okay, wir machen alles unkenntlich, dass man nicht sehen kann, welche Schule das ist. Und weil wir wollten ja diesen Content benutzen, ja, das war ja quasi der Deal gewesen und wir mussten auch die kompletten Schülerstimmen nachsprechen und solche Dinge. Das heißt, um Long Story Short zu machen, sicherlich wird es Sinn machen, solche Themen in der Schule anzusprechen und wir bekommen gelegentlich, ich sage wirklich gelegentlich, weil es ist nicht sehr oft, Anfragen sowas zu machen und wenn sich das anbietet, machen wir das auch gerne, also wenn es auch zeitlich passt. Allerdings denke ich mal, ist das Problem hier, ohne jetzt irgendwie wertend zu sein, aber eher auf Lehrerseite oder Direktoriumsseite von den Schülern, dass da kein Interesse besteht oder so, ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ja, man kann es in der Schule anbringen. Auf der anderen Seite ist es meiner Meinung nach aber auch ein Thema, wo man irgendwie selbst reinwachsen muss und Eigenverantwortung entwickeln muss. Weiß nicht, wie du das siehst, kannst du mir später auch mal sagen, aber man lernt ja zum Beispiel auch nicht in der Schule, wie man eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner findet. Weißt du, da gibt es ja auch keine Kurse dazu. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema im Leben. Weißt du, was ich meine? Von daher, ja, ich verstehe es schon, wenn sowas angeboten werden würde. Ich bin dabei und es macht auch super Spaß und die Schüler sind extrem motiviert. Auf der anderen Seite gibt es ja immer noch die Möglichkeit, sowas später kennenzulernen. Ja. Oder wie siehst du das?
Ja, hast du auf der einen Seite recht. Ich sehe es halt so, ich bin ja schon etwas älter, wahrscheinlich der Älteste in der ganzen Community heute hier. Mit meinen fast 40. Ich habe halt ziemlich spät das Investieren angefangen. Mhm. Und ich finde es eigentlich schade, dass mir, meine Eltern sind jetzt nicht so für Aktien und Börse zu aber haben. Krass, eigentlich
nicht. Du sagtest fast und 40. Ich meine, dann ist ja noch lange nicht zu spät. Also selbst wenn du mit nach 40 anfängst, hast du ja immer noch. Klar, es fehlen dir tendenziell 10 Jahre, als wenn du fast 30 wärst. Aber so what? Ich meine, es spielt ja keine Rolle, oder? Du bist auf das aber Thema.
Es wäre halt schön gewesen, wenn ich schon mit Anfang 20.
Es wäre schön gewesen, wenn meine Eltern mir ein ETF-Depot vor meiner Geburt angelegt hätten, weißt du? Aber ja. Was Besseres, weißt du, was ich meine? Ja. Aber du musst halt mit der Ist-Situation leben, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, okay, ja gut, okay.
Oder? Keine Ahnung. Bist du Lehrer zufällig? Also hast du
eine Schulklasse? Nein, gar nicht. Nein, ich sage bloß, wenn mir vielleicht in der Schule oder früher jemand mal was übers Investieren erklärt hätte, hätte ich mehr erreichen können, sage ich mal, finanziell. Mhm. Und sowas wurde bei uns in der Schule halt nicht angeboten und hätte ich gut gefunden. Deswegen wäre es vielleicht für jüngere Generationen jetzt ganz gut, wenn die etwas mehr auf das Thema, gerade dass die Renten immer unsicherer werden, darauf hingeschubst werden.
Hingewiesen werden, naja, klar, logisch. Aber wie gesagt, ich höre bei dir so ein bisschen raus, so, ich meine, also was ich dir halt einfach nur mitgeben will, ist, du hast ja noch alle möglichen, also du hast noch viel Zeit. Also wir haben viele Leute in der Community, die also wie gesagt, unsere Altersspanne geht bis 65, also laut unseren YouTube-Statistiken. Also wir haben super viele Leute, die uns auch Mails schreiben in diese Richtung und du kannst noch jede Menge machen. Ich meine, wenn du dein Investieren boosten willst, dann kannst du immer noch an der Einkommensschraube drehen und dann dementsprechend mehr sparen. Ja? Und kannst dann quasi dadurch kompensieren, dass du vor 10 Jahren noch nicht angefangen hast. Wobei ich dieses Kompensationsdenke ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so leicht negativ angehaucht, weißt du? Also, ja, ich finde es gut, dass du dabei bist und dass du investierst. Und ja.
Ja, klar. Okay, nee, das war's dann eigentlich schon.
Okay, coole Sache.
Gut, ciao.
Dann danke dir, ciao. Und danke für die interessante Frage zum Thema Schule. Darauf werden wir auch häufiger angesprochen, so nach dem Thema Finanzbildung müsste ja in der Schule sein. Wenn ich mal vergleiche, also ich kriege alle möglichen Speaking-Anfragen für Unternehmen und Kongresse und sonstige Dinge, wovon ich so gut wie keine wahrnehme, weil das nicht so das Ding ist, was mir massiv Spaß macht, aber von Schülern tatsächlich weniger. Aber vielleicht an dieser Stelle, wenn wir dieses Video hochladen werden, von dem ich gerade gesprochen habe, diese Podiumsdiskussion, dann wird da unten dann auch eine Mailadresse sein von dem entsprechenden Lehrer, den ihr dann anschreiben könnt. Und der würde sich gerne mit anderen Lehrern koordinieren, um das Thema finanzielle Bildung in Schulen zu bringen. Das mal als kleiner Teaser, falls ihr irgendwie Lehrer oder auch Schüler sind, ja, und ihr das Thema bei euch heranbringen möchtet. So, dann scroll ich mal durch. Okay. Tja, leider keine Damen, die sich für das Thema interessieren heute Abend, nur als Zuschauer. Schickt doch gerne mal eine Anfrage. Dann Prinz Carla Henning. Henning hat, glaube ich, zuerst gefragt. Okay, schauen wir mal, ob Henning annimmt und was er für Fragen hier. Hi Henning. Ich sehe deinen Bildschirm. Sehr gut.
Hi.
Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, mir geht's aber gut. Airport. Ich habe gar nicht erwartet, dass du mich reinnimmst. Ich esse gerade einen Döner.
Ah, okay. Ja, eigentlich muss ich mir, glaube ich, auch gleich kaufen. Ich hatte keine Zeit, was zu kochen.
Ja, ich kann mich auf jeden Fall meinen Vorrednern so anschließen. Also ich finde es richtig gut, was ihr so auf die Beine stellt und was ihr so macht. Und ich war tatsächlich auch auf der Invest 2019 und hat mir richtig gut gefallen. Da habe ich dich auch gesehen. Also wir haben jetzt nicht gequatscht, aber
schade.
War auf jeden Fall cool. Und ich habe jetzt seit 2019 habe ich angefangen zu investieren. Okay. Also ich mache ein duales Studium und da bleibt dann schon ein bisschen was über. Und das fange ich jetzt an zu investieren.
Studentenflex. Da gibt es ja jede Menge Memes.
Ja, auf jeden Fall, aber so krass am Flexen bin ich jetzt nicht. Im Gegenteil.
Ich habe ja auch das duale Studium gemacht. Okay, cool. Sehr gut.
Ach, du hast ein duales Studium gemacht?
Ja, genau. Also ich habe studiert in Frankfurt im Bachelor und habe dann nebenbei, also zusätzlich, eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Also dual in der Form. Also
okay.
Genau. Und dann, als ich dann aber nach Paris zum Studium gegangen bin, habe ich dort Vollzeit studiert und dann halt immer Praktika und solche Dinge halt gemacht. Und, ja, aber okay. Duales Studium kann ich echt empfehlen. Also das bereitet dich super gut auf die Berufswelt vor, finde ich. Also für alle Leute, die gerade hier im Chat sind und am überlegen sollen, was sie machen sollen. Also finde ich echt gut.
Mhm. Ja, kann ich so bestätigen. Also ich habe verschiedene Fragen. Und zwar meine erste Frage ist, was, wenn ich jetzt in eine Aktie investiere, zum Beispiel in Nestle. Nestle ist ja so eine Aktie, die so ein bisschen umstritten ist, sage ich mal. Dann frage ich mich, ob ich, ethisch umstritten, genau, da frage ich mich, ob ich, jemand schreibt gerade in den Chat Airport Lifestyle, alles klar.
Ich frage mich. Der ist übrigens Schweizer, mal gucken, was er uns zum Thema Nestle sagen kann.
Also ich frage mich, wenn ich jetzt in Nestle investiere, dann stelle ich dem Unternehmen ja indirekt Kapital zur Verfügung. Denn es ist ja, durch die Aktie ist es ja eine Kapitalerweiterung des Unternehmens. Jetzt frage ich mich aber, wenn ich in das Unternehmen investiere, stelle ich dem aktiv das Geld zur Verfügung, weil die Aktien sind ja so gesehen schon emittiert. Also beteilige ich mich tatsächlich daran und sponsor die quasi oder wie sieht es aus?
Okay. Er macht blöde Witze, Thomas, ja. Jemand fragt mich, was ich von Nestle-Aktien halte. Ich sage, ich halte die Aktien im Depot. Haha, sehr lustig. Also, nein, um auf deine Frage zurückzukommen. Nein, also im Endeffekt stellst du der Aktiengesellschaft kein Kapital zur Verfügung, außer du kaufst diese Aktien am Primärmarkt, wozu wir als Privatinvestoren in den allerseltensten Fällen Zugang haben. Ja. Eine Firma, die ist ja in der Regel privat gehalten, geht dann an die Börse über das sogenannte IPO, ne? Also über den Börsengang. Und dann gibt diese Firma Aktien aus und sammelt Kapital ein, das Eigenkapital, ja. Und alles, was danach passiert, berührt eigentlich die Bilanz der Firma überhaupt nicht. Die Aktien werden weitergereicht. Okay. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt bei der Primärmarkttransaktion dabei war, also beim Börsengang und habe meine 100 Nestle-Aktien bekommen, dann und möchte jetzt loswerden, weil ich meine Meinung geändert habe und verkaufe sie dir, ja, und zwar über die Börse, dann kaufst du mir die ab und das Geld, was du dafür bezahlst, bekomme ich und nicht Nestle, ja. Von daher stellst du einem Unternehmen dadurch nicht direkt in irgendeiner Weise Kapital zur Verfügung. Ja, das ist natürlich eine starke Signaling-Wirkung, die du sendest. Also ich meine, wenn der Börsenkurs hoch steht, ist das natürlich auch attraktiv für die Firma. Wenn der Börsenkurs niedrig steht, ist das natürlich weniger attraktiv. Die Firmen bekommen schwieriger Kredite und solche Dinge. Aber du hast de facto, um vielleicht aufs ethische Investieren mal einzugehen, weil du sagtest, es wird kritisch gesehen, hast du keinen direkten Einfluss auf eine Firma, indem du die Aktien kaufst oder nicht kaufst. Ja. Nichtsdestotrotz kannst du aber, wenn du sagst, auf ein bisschen breiterem Niveau, zum Beispiel ich investiere in ethische Fonds oder in ethische ETFs, dann hast du halt schon eine Signaling-Wirkung zu sagen, okay, die Unternehmen, die da reinkommen möchten, die müssen bessere Kriterien erfüllen, ja. Aber ansonsten hast du keinen direkten Einfluss darauf.
Aber, also das würde ja quasi auch so ein bisschen das Argument entkräften, wenn ich sage, also ich persönlich halte jetzt keine Nestle-Aktien, aber im MSCI World ist es ja doch eine recht große Position. Mhm. Und wenn dann Leute sagen, MSCI World, Nestle, wie kannst du Nestle unterstützen? Mhm. So gesehen ist es das Argument ja komplett entkräftet.
Also wenn du, sagen wir es mal so, wenn du ethisch handeln möchtest, hast du einen deutlich stärkeren Hebelarm als Konsument als Aktionär, ja, weil als Konsument geht dein Geld ja direkt an die Firma. Also die Aktionärstransaktion, die wir jetzt gerade simuliert haben, da geht ja dein Geld quasi von dir zu mir und du kriegst dafür die Aktie. Wenn du dich aber dazu entscheidest, keine Ahnung, dein Kakaopulver bei Nestle zu kaufen oder das Wasser bei Nestle, dann geht das Geld ja direkt zur Firma und nicht zu jemand anderem, ja.
Okay.
Genau, ich hoffe, das ist verständlich. Wir haben jetzt noch 2 Minuten, 1:40. Ich glaube, das war's dann. MSCI World SRI. Genau. Übrigens zum Thema nachhaltig investieren, wir haben einen guten Blogpost geschrieben mit Mona und morgen geht nochmal Newsletter raus zum Thema. Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Also,
okay, ist vielleicht Dankeschön.
Ja, mach's gut und viel Erfolg weiter beim Studium.
Danke, ciao.
Mach's gut, ciao, Henning. So, sehr cool. Okay, diese Stunde ist tatsächlich verflogen oder vergangen wie im Flug, sagt man. Richtig cool. Ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Leuten ich gesprochen habe. Mindestens 5, 6. Weiß nicht, wenn jemand mitbezählt hat, dann schreibt's gerne mal rein. Ja, ich will gar nicht erst die Frage stellen, ob wir es wiederholen sollen. Ich krieg schon die Daumen hoch und die Herzchen. Ja, coole Sache. Also können wir definitiv wiederholen, wenn ihr Bock darauf habt. Genau, vielleicht hier nochmal ein bisschen Werbung, was ich eben angesprochen hatte. Morgen geht nochmal unser Newsletter raus. Da mache ich gleich auch nochmal eine kleine Story dazu. Und dann sprechen wir nochmal über das Thema Ölmarkt. Da hatten wir auch eine Insta-Live-Session hier. Da sind wir nochmal ein bisschen detaillierter in das Thema Ölmarkt reingegangen. Über das Thema Tagesgeld-Hopping, was ja in Deutschland super beliebt ist. Also ich mache ein Tagesgeldkonto auf, weil dort irgendein Sonderangebot ist. Und dann 6 Monate später mache ich woanders ein Tagesgeldkonto auf und ziehe das um. Also was davon zu halten ist. Und das dritte Thema, boah, wir haben den eben fertig gemacht, ich habe es vergessen. Ah genau, nachhaltiges Investieren, wie ich mir ein echtes Portfolio aufbaue. Von daher, vielen Dank für das ganze Lob, was ich von euch bekomme. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob wir dieses Format machen, ob das bei Finanzlos funktioniert. Aber ihr habt mir mehr als Bestätigung gegeben. 5 Sekunden bin ich raus. Vielen Dank, macht's gut und wir versuchen es nächste Woche nochmal.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.